eine Geschichte von Gott und von Abraham und von Sodom und Gomorra. 1. Mose 18. Da sprach der Herr, eigentlich steht dort der Name Gottes, da sprach Jahwe: Wie kann ich Abraham verbergen, was ich tue? Er soll ein großes und mächtiges Volk werden, und alle Völker auf Erden sollen in ihm gesegnet werden. Und ich weiß, er wird seinen Kindern befehlen und seinem Haus nach ihm, dass sie die Wege Jahwes halten und tun und unterscheiden können, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und Jahwe sprach: Es ist ein Geschrei zu Sodom und Gomorra, das ist groß und ihre Sünden wiegen schwer. Darum will ich hinabfahren. Und darum will ich sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob's nicht so ist, damit ich es wisse. Und Jahwe sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach diesem Geschrei. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Und ist das wirklich deine Absicht, dass du sie umbringst und dem Ort nicht vergeben willst, um 50 gerechter Willen, die darin wären? Das sei doch ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, so dass der Gerechte gleich dem Gottlosen wäre. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Und Jahwe sprach: Finde ich 50 Gerechte in Sodom, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dir zu reden, wiewohl ich doch Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte in der Stadt sein. Und willst du die Stadt verderben, weil diese 5 an 50 fehlen? Gott aber sprach: Wenn ich auch nur 45 Gerechte in der Stadt finde, so will ich der Stadt um ihretwillen vergeben. Und Abraham ging weiter, fuhr fort und sprach: Man könnte vielleicht 40 nur darin finden. Gott aber sprach: Ich will in ihnen nichts tun um der 40 willen. Und Abraham erwiderte: Herr, zürne nicht, wenn ich noch weiter rede. Man könnte vielleicht nur 30 in der Stadt finden. Gott aber sprach: Und finde ich auch nur 30 in der Stadt, so will ich der Stadt nichts tun. Und er sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht auch nur 20 Gerechte in der Stadt finden. Und Gott antwortete: Dann will ich sie nicht verderben, um der 20 willen. Noch einmal erwiderte Abraham: Ach Herr, zürne nicht, dass ich noch einmal mit dir rede. Man könnte vielleicht auch nur 10 Gerechte in der Stadt finden. Gott aber sprach: ich will sie nicht verderben, um der Zehn willen. Und Jahwe ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden, und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. In den meisten Bibeln ist diese Geschichte überschrieben mit Abrahams Fürbitte für Sodom. Diese Überschrift wird aber dem Text nicht insgesamt, dieser Geschichte nicht insgesamt gerecht. Denn zunächst geht es in dieser Geschichte um einen orientalischen Prozess, so könnte man sagen. Und orientalische Prozesse beginnen so, dass irgendjemand, der Klage hat, irgendein Opfer, irgendein Geschädigter, ein Missbrauchter, mit einem lauten Geschrei seinen Richter sucht. So findet das heute noch im Orient an vielen Orten statt. So werden Gerichtsprozesse, Gerichtsverhandlungen eingeleitet. Man fängt einfach an, laut zu schreien. Manchmal passiert das ja auch in der Gemeinde, nicht, dass jemand laut anfängt zu schreien, wenn ihm Ungerechtigkeit widerfahren ist. Im Orient ist das die übliche Art und Weise, so ein Gerichtsverfahren einzuleiten. Man erhebt Klage. Und man ist dann zunächst in seiner Familie und sucht nach Mitstreitern und Mitkämpfern. Und dann wird so ein Kreis derer, die Klage erheben, natürlich immer größer. Kann man sich vorstellen. Weil es Leute gibt dann in der eigenen Gruppe, in der eigenen Familie, die sich auf die Seite des Opfers stellen und mitschreien. Und so geht es dann irgendwann auf die Straße. Zunächst zum Familienältesten und dann zum Dorfältesten. Und überall wieder wird mit lautem Geschrei und lautem Getöse die Klage hervorgebracht. Mit Weinen und Flehen. Und das Unrecht wird breit erzählt und laut hinausgerufen. Und nun sagt Gott hier in unserer Geschichte, das Schreien über Sodom ist an meine Ohren gekommen. Ich bin angerufen worden, gewissermaßen als letzte Instanz, als Richter dieser Welt. Und ich muss jetzt reagieren. Alle anderen Instanzen vor mir haben offensichtlich versagt. Die Klage ist vielleicht gehört worden, aber es hat kein Urteil gegeben. Es ist den Opfern, die da klagend, schreiend durch die Gegend ziehen, keine Gerechtigkeit widerfahren. Und jetzt ist dieses Geschrei über der Stadt, über Sodom und Gomorra geblieben und ich bin damit als der Richter gefragt und muss reagieren. Wir denken in diesem Zusammenhang vielleicht an die Offenbarung, Neuen Testament, wo es von dem Blut der Märtyrer heißt, dass dieses Blut schreit nach Gerechtigkeit, also Klage erhebt vor Gott. Wir denken an das Blut Abels. Im Alten Testament, Schöpfungsgeschichte, nachdem Kain seinen Bruder ermordet hat, dieses Blut, das vor Gott schreit, und wir müssen es in unsere Sprache übersetzen, das Anklage erhebt. Das Opfer erhebt Anklage. Und Gott ist die letzte Instanz, der Bundesgerichtshof in Karlsruhe sozusagen. Und nun passiert etwas ganz Interessantes hier in unserer Geschichte. Dass Gott diese Sache nicht entscheidet auf seinem Thron oder an seinem Schreibtisch, sondern dass er herabfährt. Das ist eigentlich merkwürdig, nicht? Dass der allmächtige und allwissende Gott sich auf den Weg macht und dorthin kommt, wo nun Klage erhoben wird, wo Opfer nach Gerechtigkeit schreien. Und er kommt dorthin, und er sagt das hier auch in unserem Text, um sich selber zu überzeugen, um zu gucken, was ist da dran? Ist alles richtig gelaufen? Warum ist den Opfern keine Gerechtigkeit widerfahren? Warum haben die Zwischeninstanzen versagt? Gibt es niemanden in Sodom und niemanden in Gomorra, der Recht sprechen kann und der hier ein Urteil fällt und den Opfern Gerechtigkeit widerfahren? Wo ist die Gerechtigkeit in dieser Welt? Also Gott kommt herab. Man könnte auch sagen, er macht einen Ortstermin. Das machen Richter heute auch manchmal. Wenn es vor Gericht aus irgendeinem Grund nicht weitergeht, kann ein Richter einen Ortstermin ansetzen. Also ich will mal nachschauen, wie die Verhältnisse vor Ort, wo dieses Verbrechen passiert ist, wie diese Verhältnisse dort sind. Und so ähnlich macht es Gott. Er fährt hernieder. Aber dahinter steckt noch etwas Tieferes bei unserem Gott. Dahinter steckt das Geschrei der Menschen, ihn nicht unberührt lässt. Das Geschrei der Opfer nach Gerechtigkeit ihn in seinem Herzen betrifft, ihn von seinem Thron reißt, ihn auf die Erde herabzieht. Und hier, wenn wir vom Neuen Testament her diese Geschichte lesen, das ist der Grund, warum Gott in Jesus Christus in diese Welt kam. Weil die Not der Menschen ihn nicht unberührt gelassen hat. Und wir spüren, wie Jesus hier über diese Welt geht und wie er innerlich gepackt ist von dem, was er da sieht. Es gibt keine Stelle im Neuen Testament, wo uns berichtet wird, Jesus habe gelacht, obwohl ich mir denken kann, dass Jesus durchaus ein fröhlicher, auch ein humorvoller Mensch war. Aber das Kennzeichen seines Wesens, seiner Person, war nicht das Lachen, sondern das Weinen, das Mitleiden mit den Geschädigten, mit den Opfern, mit den Unterdrückten, mit denen, die unter die Räuber gefallen sind. Das hat ihn gepackt, diese Not. Und hier spiegelt sich in Jesus das Wesen Gottes, was im Alten Testament zum Teil noch verhüllt ist. Aber Jesus sagt, der nicht sieht, der sieht den Vater. Und der Vater ist nicht unberührt, ist nicht regungslos, wenn es um deine und um eure Not geht, um eure berechtigte Klage, um die Ungerechtigkeit, die euch und die dir widerfahren ist. Das holt ihn herab auf die Erde. Da kommt noch etwas Zweites Interessantes dazu, dass Gott seinen Abraham mit einweiht. Sollte ich ihm, dem Abraham, denn nichts offenbaren, was ich vorhabe? Und sollte ich ihn denn nicht einführen in die Geheimnisse meiner Gerechtigkeit? Und in die Art und Weise, wie ich mit der Not und mit den Klagen und mit den Opfern umgehe. Sollte ich das nicht tun, wo doch Abraham von mir eine besondere Berufung hat, nämlich die Berufung, einmal ein großes Volk zu führen und dafür zu sorgen, dass meine Gerechtigkeit in diesem Volk Raum greift. Sollte ich Abraham nicht mit hineinnehmen in diese ganze Geschichte, in diese Gerechtigkeit, in diese Gerichtsgeschichte, damit er lernt, auch wie wichtig mir die Unterscheidung ist zwischen Gut und Böse, zwischen Gerecht und Ungerecht. Damit daraus ein Volk wird, aus Abraham, aus seinen Nachkommen, das hier auf dieser Erde mich repräsentiert und in dem die Völker dann gesegnet werden, von denen sie lernen können. Und es ist ja auf interessante Art und Weise auch im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende passiert. Auch wenn die Welt voller Ungerechtigkeit ist. Aber im Grunde ahnt sie die Welt, was denn eigentlich Gerechtigkeit, was gut und was böse ist. Es ist doch interessant, dass die 10 Gebote weltweit gelten. Obwohl sie ursprünglich nur diesem Volk anvertraut worden sind. Aber sie gelten weltweit. Und ich brauche weder in Japan, noch in China, noch in irgendeiner anderen Kultur zu argumentieren, wenn es darum geht, Leuten deutlich zu machen, dass Stehlen nicht so gut ist. Und falsches Zeugnis zu sagen über andere auch nicht. Und Ehebruch auch eine schlechte Geschichte ist. Ich muss gar nicht mehr argumentieren, die wissen das, die Leute. Weil hier das Volk Gottes, das ja auch zerstreut war unter alle Nationen, Zeugnis gegeben hat von der Gerechtigkeit Gottes. Und kurz zusammengefasst sind es die 10 Gebote. Also, der Abraham soll mit einbezogen werden in diese ganze Geschichte, damit er lernt. nun führt Gott ihn ein und erzählt von dem, was da vor ihm gekommen ist, an Klage und an Geschrei. Und ich habe mir überlegt, was sind das wohl für Stimmen gewesen, die da vor Gott laut wurden und dieses Geschrei angehoben haben. Wir wissen ja nicht so ganz viel von Sodom und Gomorra. Aber die Geschichte dieser Stadt hat sich so tief eingeprägt, dass es zu einem geflügelten Wort geworden ist bis heute, dass wir, wenn wir in eine chaotische Umgebung hineinkommen, dass sie sagen, hier sieht es aus wie in Sodom und Gomorra. Oder wenn etwa von Sodomie gesprochen wird, einer schlimmen sexuellen Verfehlung. Ja, da gibt es eine Ahnung bei den Menschen, was da in Sodom und Gomorra passiert ist. Da sind Menschen missbraucht worden, Kinder sexuell missbraucht worden. Da sind Waisen und Witwen unterdrückt worden. Da sind Menschen an der Tür stehen geblieben. Da wurde keine Gastfreundschaft geübt. Interessant, dass das auch im Blick auf Sodom und Gomorra besonders hervorgehoben wird an anderer Stelle, dass dort keine Gastfreundschaft geübt wurde. Und viele andere Dinge mehr. Und nun, das Interessante ist, Sünde ist nicht nur eine moralische Geschichte, ein moralisches Vergehen. Im Sinne von du darfst und du darfst nicht. Sondern jede Sünde schafft Opfer, was wir oft vergessen. Was auch in unserer Rechtsprechung heute vielfach vergessen wird. Der Verbrecher wird zwar bestraft, aber, und da macht der Weiße Ring mit Recht aufmerksam, diese Organisation, die für die Opfer von Verbrechen eintritt, die sagen, was ist denn mit den Opfern? Was ist denn mit den missbrauchten Kindern, mit der Zukunft, die also ihr Leben lang daran tragen? Der Verbrecher kommt nach 20 Jahren frei. Wenn er überhaupt so lange sitzt. Aber so ein missbrauchtes Opfer trägt daran sein Leben lang. 50, 60, 70, 80 Jahre. Gestern Abend bei Vox, glaube ich, ein ganz interessanter Bericht über Menschen mit psychischen Störungen. Und gemeinsam war ihnen, dass sie Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, was auch immer, erlebt hatten in ihrer Kindheit und Jugend. Wer kümmert sich um die Opfer? Gott kümmert sich um die Opfer. Und das, was wir manchmal als Sünde brandmarken und sagen, das ist moralisch nicht in Ordnung, Gott sieht viel tiefer. Und das, was Gott am tiefsten verletzt in seinem Herzen, ist, was jede Sünde seine Schöpfung. Nicht die Sünde als solche. Und es verletzt ihn besonders da, wo Menschenleben zerstört werden. Das Blut schreit zu ihm. Das vergossene Blut der Opfer von Sünde und Schuld. Also Gott informiert seinen Abraham und sagt, da ist Geschrei vor mich gekommen. Und ich habe dieses Geschrei gehört und dieses Geschrei hat mich runtergezogen auf diese Erde. Und Abraham fängt an zu beten. Er sagt, willst du wirklich diese Stadt oder diese Städte zerstören? Er denkt natürlich mehr an Sodom als an Gomorra, muss man sagen, weil Lot, sein Neffe, in Sodom wohnt. Willst du diese Stadt zerstören? Und es könnte doch sein, dass in dieser Stadt Menschen wohnen, die nicht zu den Tätern gehören. Die vielleicht ihr Leben lang gegen das Unrecht gestanden haben und dagegen gekämpft haben. Da erzählt man sich im Judentum eine schöne Geschichte. Und in dieser Geschichte wird von einem Gerechten, von einem Zadik gesprochen, der durch eine Stadt zieht, ähnlich wie Sodom. Und der sich heiser schreit. Gegen die Gerechtigkeit, gegen die Ungerechtigkeit Stellung bezieht. Und zunächst hören die Leute ihm interessiert zu, wie man so einem Menschen zuhört und irgendwann fangen sie an zu lachen. Und irgendwann hören sie einfach weg und lassen ihn durch die Straßen und Gassen laufen mit seinem Geschrei, mit seinen Voten gegen die Ungerechtigkeit, lassen ihn einfach links liegen. Und irgendwann kommt ein Kind zu diesem Mann, der sich schon heiser geschrien hat. Und sagt, warum schreist du denn überhaupt noch? Merkst du denn nicht, dass da keiner auf dich hört? Dass die Leute dich links liegen lassen mit deinem Eintritt für Gerechtigkeit? Warum schreist du noch auf den Straßen und Gassen herum? Und da sagt dieser Gerechte etwas ganz Interessantes. Er sagt, ich tue es für mich selbst. Ich schreie herum, um nicht selber mich in das Netzwerk der Ungerechtigkeit verstricken zu lassen. Wir merken, wenn wir genau darüber nachdenken, dass man gar nicht so gut unterscheiden kann zwischen gerecht und ungerecht. Dass wir mit in so einem Netzwerk sind. Und wir kaufen hier billig ein, nur um ein Beispiel zu nennen, und vergessen manchmal ganz bewusst, obwohl wir so und so viel Fernsehsendung darüber gesehen haben, dass in Indien Kinder diese Kleider schneiden und schneidern unter unmenschlichen Bedingungen. Und wenn nur so ein Kind irgendwann anfängt, vor Gott zu schreien nach Gerechtigkeit, was kann dieses Kind dafür, dass es in Indien oder in Pakistan oder irgendwo in der dritten Welt geboren wurde, dass es in solchen Verhältnissen aufwächst? Da geht dann die Klage dieses Kindes, das Geschrei dieses Kindes nicht auch gegen mich. Weil ich mich da habe einbinden lassen, weil ich mich nicht heiser geschrien habe auf den Gassen dieser Stadt und Stellung bezogen habe gegen die Ungerechtigkeit, sondern irgendwann den Mund zugemacht habe und gesagt, das hat sowieso keinen Zweck. Ich mache da einfach mit. Wie ist das, wenn Gott hier in unserer Stadt nach den Gerechten suchen würde? Wie viel würde er finden? Wie viel hätte Abraham zu bieten? 50, 45? 30. Und wenn er hier unter uns suchen würde, wie viele Gerechte gibt es hier unter uns? Jetzt wollen wir nicht zu schnell uns auf Jesus und auf sein Kreuz berufen, da sind wir gerechtfertigt worden. Aber wie viele Gerechte gibt es hier unter uns in diesem Kreis, die von sich sagen können, ich bin ohne Schuld. Ich habe da nicht mitgemacht. Der Apostel Paulus würde sagen, niemand unter uns wäre gerecht. Keinen könnte Abraham vorzeigen, um diese Stadt, um diese Gemeinde zu retten. Wir sind allesamt Sünder und entsprechen nicht den Kriterien der Gerechtigkeit Gottes. Interessant, dass Abraham nicht für die Gerechten betet, sondern sie nur als Mittel benutzt. Er betet für die Stadt. Er sagt, kannst du dir vorstellen, Gott, dass du, wenn du 50 Gerechte findest, oder 45, 40, 30, der Stadt vergibst, um der Gerechten willen. Also was es bei Abraham geht, ist, dass er gerne möchte, dass Gott der Stadt vergibt. Und er versucht, ihm einen Grund zu geben und zu sagen, es könnte sein, dass da 10 Gerechte sind. Und wenn du auf die guckst, die also deinem Willen entsprechen, die deinen Willen tun, die sich heiser schreien Tag und Nacht und gegen die Ungerechtigkeit Stellung beziehen, wenn du auf diese Leute guckst, Herr, dann müsste sich doch in deinem Herzen was regen, dass du vergibst um dieser gerechten Willen. Und was Abraham, ohne es auszusprechen und wahrscheinlich auch ohne es zu wissen, hier ausspricht, ist das, was wir machen, wenn wir für unsere Stadt und wenn wir für Menschen und wenn wir für diese Gemeinde und wenn wir für uns selbst beten. Wir fragen dann aber nicht mehr nach den Gerechten, die es unter uns vielleicht geben könnte, oder nach den gerechten Anteilen in mir, sondern wir fragen dann, oder wir sprechen dann vor Gott von dem Gerechten, von dem Einzigen, den es gibt, nämlich Jesus Christus. Wenn wir im Namen Jesu beten, und wenn wir seinen Namen erwähnen in unserer Fürbitte und in unserem Gebet, dann berufen wir uns auf diesen einen Gerechten, den es gab, der ohne Schuld war. Aber der dann am Kreuz von Golgatha betet, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Drei Dinge zum Schluss. Das eine, was mich bewegt und beeindruckt, ist, dass die Not der Menschen, der Opfer, Gott auf diese Erde zieht. Und darum sollten wir sehr vorsichtig sein, ungerecht zu handeln und zu Tätern zu werden, Menschen zu verletzen. Weil jede Verletzung, die wir einem Menschen zufügen, vor Gott schreit. Und ich glaube, dass Gott ein gerechter Gott ist. Das lehrt uns diese Geschichte. Gott ist ein gerechter Gott. Und er kann Schuld und Sünde nicht einfach stehen lassen. Also wenn es so etwas gibt in deinem Leben, dass du zum Täter geworden bist, vielleicht auch als Opfer zum Täter geworden bist, es ist wichtig, dass du zu Gott, dass du zu Jesus gehst und um Vergebung bittest. Es ist wichtig, dass du hingehst und dich versöhnst. Es ist wichtig, dass du hingehst und den anderen, den du verletzt hast, um Vergebung bittest. Bei jedem Leid, das du einem Menschen zugefügt hast, Gott persönlich betrifft. David hat das erfahren. Als Nathan, der Prophet, zu ihm kam und ihm seine Sünde aufdeckte, da stand es ihm plötzlich vor Augen und er sagt zu Gott, an dir alleine habe ich gesündigt. Dabei hatte er, menschlich gesprochen, an einer Frau gesündigt und an einem Mann. Aber er erkennt, dass die Schuld, die er da im Blick auf diese Frau und im Blick auf diesen Mann auf sich geladen hat, Schuld war, die Gott betraf und Gott verletzt hat. An dir alleine habe ich gesündigt. Das Zweite, was für mich wichtig ist, da ist einer, der aufsteht und betet. Wenn der eine seine Stimme erhebt und heiser wird, so ist Abraham auch so einer, der seine Stimme erhebt und heiser wird, nicht nur als Ankläger, was die Ungerechtigkeit angeht, sondern als Beter. Und ich wünsche mir das sehr für mich selber und auch für meine Geschwister und Brüder, dass irgendwann mal unsere Stimme heiser wird, weil wir so viel Fürbitte tun. Weil wir mit Gott in so ein intensives Gespräch eintreten. Nicht Herr, segne Eva oder segne diese Welt und unsere Bundeskanzlerin. Sondern dass wir heiser werden vom Beten. Dass wir gepackt werden, so wie Gott gepackt ist von der Not dieser Welt. Wo gibt es diese Leute, die heiser sind vom Beten? Und das Dritte, Gott schaut auf die Gerechten. Und er hätte die Stadt Sodom gerettet, wenn es 10 Gerechte dort gegeben hätte. Davon bin ich überzeugt. Aber es gab nicht mal 10. Das ist übrigens der Grund dafür, warum in einer jüdischen Gemeinde 10 Männer vorhanden sein müssen. Das berufen, die berufen sich unter anderem hier auf diese Stelle. 10 Gerechte in einer Stadt. Und es gibt heute im Judentum eine ganz beeindruckende, wie ich finde, beeindruckende Erklärung dafür, warum es mit Deutschland nicht aus war nach der Zeit des Dritten Reiches und nach dem millionenfachen Mord in den Konzentrationslagern. Weil, so sagen viele Juden heute, es in Deutschland 10 Gerechte gab, mindestens. Und sie geben sich große Mühe, die Namen dieser Gerechten aufzubewahren für die Zukunft. Es gibt Forschungsabteilungen in Israel, um Gerechte sozusagen zu ermitteln, vielleicht auch die namenlos geblieben sind in der Zeit des Dritten Reiches, die aber das Volk Gottes geschützt haben, die Menschen versteckt haben, die dafür gesorgt haben, dass Juden nach Israel kamen. Deswegen werden für diese Gerechten Bäume gepflanzt in Israel. Es gibt Juden, die sagen, dass es mit Deutschland nicht aus ist. Dass Gott nicht wie mit Sodom und mit Gomorra mit Deutschland verfahren ist. Nach der Zeit des Zweiten Weltkrieges hängt an diesen Gerechten, die es gab in unserem Land. Weil Gott das beeindruckt und bewegt, wenn Menschen versuchen, nach seinen Vorschriften zu leben.
Aber wenn ihn schon das bewegt, 10 gerechte Menschen, die nicht nur gerecht sind wahrscheinlich, sondern auch Sünde auf sich geladen haben und schuldig geworden sind, wie wir das vorhin festgestellt haben, wie sehr bewegt ihn dann, dass der Gerechte, dass sein Sohn Jesus Christus, der wirklich ohne Sünde war, am Kreuz für uns starb. Und im Blick auf ihn ist aus einem Richter Gott, in dieser Zeit, in der wir leben, ein Retter Gott geworden. Ein Retter Gott. Und es ist die Geduld unseres Gottes, sagt das Neue Testament, auch die Gebete der Heiligen, dass es noch nicht aus ist mit uns. Die Gebete der Heiligen und die Geduld Gottes. Aber vor allem, weil er auf den Gerechten, auf Jesus Christus schaut. Und weil der gebetet hat. Deswegen will Gott retten. Du musst dich nur retten lassen. Aber das steht in 1. Mose 19. Und dann müsst ihr zu Hause selber weiterlesen. Dort sollen Menschen gerettet werden, die sich aber erst nicht retten lassen wollen. Menschen aus Sodom. Lest mal zu Hause weiter. Gott sendet seine Boten, um Menschen zu retten, aber du musst dich retten lassen wollen.